Heute mit Stammgast Fabian Schütze von Low Budget High Spirit.
Wenn das quasi das bestimmende Marktinstrument oder Tool für Hebel ist, dann ist es einfach so hochproblematisch, dass dieses Tool so stark den Inhalt, der erfolgreich ist, bestimmt.
Herzlich willkommen beim Redfield Podcast mit Alexander Schröder.
Kannst du dich noch an deinen ersten Notenständer erinnern? Zumindest wenn du vielleicht ein Instrument gelernt hast. Und als ich die Videos zum 75. Geburtstag unseres Podcast-Partners König und Meier gesehen habe, musste ich mich tatsächlich daran erinnern, wie ich meinen ersten Notenständer erstmal lernen musste aufzuklappen. Und tatsächlich war dieser Ständer damals wirklich schon von König und Meier. Kein Wunder, schließlich ist das familiengeführte Unternehmen aus Baden-Württemberg ein echter Weltmarktführer für hochwertiges Zubehör bei Instrumenten, Beschallung oder Studiotechnik. Und auf die Artikel gibt es 5 Jahre Produktgarantie und 10-jährigen Ersatzteilservice. Also denkt an König und Meier, wenn ihr da etwas benötigt. Und jetzt geht's los mit der Folge. Ich freue mich heute, unseren Stammgast Fabian Schütze im Redfeed-Podcast begrüßen zu dürfen, der von Ticketmaster unterstützt wird. Ich denke, Fab, den muss ich gar nicht mehr vorstellen. Er schaut ja aufmerksam und kritisch mit Low Budget High Spirit auf das Musikbusiness, ist obendrein Manager und Booker bei Golden Ticket. Moin, Fab.
Moin, ich freue mich, wieder hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Ich musste schon auch im Vorgespräch feststellen, du hattest so einen vollen Terminkalender. Wir haben es noch nicht mal geschafft, uns in Hamburg beim Reeperbahn-Festival persönlich zu sehen. Jetzt sind wir hier am Bildschirm und gleich gibt es das Reeperbahn-Festival-Update oder ein Fazit. Aber ich dachte, zur Auflockerung, unvorbereitet, starten wir mit etwas Boulevard. Jetzt schnall dich an. Ich lese eine Pressemitteilung vor und dann musst du mir sagen, was du darüber denkst, wie gut du das findest. Helene Fischer wartet mit einer der wohl schönsten Überraschungen des Jahres auf. Sie wird unter dem Titel Die schönsten Kinderlieder eine eigene brandneue Serie mit einer von ihr handverlesenen Auswahl der schönsten und wundervollsten Kinderlieder herausbringen. Mit der Veröffentlichung dieser besonderen Reihe erfüllt sich Helene einen Traum, den sie schon lange in ihrem Herzen trägt. Pass auf.
Das stimmt bestimmt alles, ja.
Es gibt alles, was du dir vorstellst, alles, was du und ich schon mal jemals veröffentlicht haben als Format, gibt es. Es gibt die CD, es gibt Bundles, es gibt Deluxe-Ausführungen, es gibt Tapes, es gibt Schallplatten, rote Schallplatten, es gibt Picture-LPs, alles limitiert, oder vieles davon limitiert. Ich konnte leider aber auch gar nicht feststellen, in welcher Limitierung überhaupt. Das stand da nirgendwo. Letztendlich ist ja alles irgendwie limitiert. Genau. Und ich denke, das wird das schönste Weihnachtsfest für uns alle und insbesondere für Helene Fischer, oder?
Ja, das wird Geld regnen natürlich, ja, weil, ja. Ja gut, was bleibt denen übrig? Die haben einen deutschsprachigen Artist, die, würde ich behaupten, relativ ausskaliert ist im Markt.
Ja, ja.
Und was willst du dann machen? Du gehst nochmal in irgendwelche Bereiche rein, wo A, auch gerade heutzutage ein Haufen Kohle ist. Auch durch diese Tony, wie heißt das, Tony?
Tonys.
Genau, Tony Boxen. Ja. Wundert mich, dass du quasi die Tony-Figur gar nicht hier mitgelistet hast. Die wird es ja hoffentlich auch geben von dem Album.
Habe ich noch gar nicht geguckt.
Da musst du nur mit Leuten aus dieser Branche sprechen, also die quasi Kinder, Musik für Kinder machen. Da ist auf jeden Fall, das klingelt auf jeden Fall immer noch ordentlich oder vielleicht sogar mehr denn je.
Ist aber trotzdem schwierig, ne? Also weil man muss ja immer die Eltern überzeugen, dass die Eltern das für die Kinder kaufen und die Kinder das cool finden.
Ja, aber da hat ja Helene dann quasi einen riesengroßen unfairen Vorteil gegenüber allen anderen, die sich da versuchen, in den Markt reinzubegeben. Nämlich, dass die Eltern bereits überzeugt sind, zumindest ziemlich viele Millionen Deutsche musst du jetzt nicht mehr von der Marke überzeugen, ja? Also da wird, glaube ich, ganz viel blind gekauft, würde ich behaupten.
Das kann gut sein. Hast du eine Idee, welche Kinderlieder es sein können?
So wie ich habe das tatsächlich am Rande schon mitbekommen, das sind schon so Classics, ne? Die sie da.
Total. Also sogar Alle meine Entchen ist dabei.
Ja, genau. Das ist gar nichts Neues und wird wahrscheinlich einen Haufen auch gemeinfreie Rechte, dann irgendwie an den Kompositionen.
Beeindruckend.
Dann Ja, aber da reicht das Master Rate natürlich auch aus, ne?
Ja. Was sagen wir dazu? Ich sage, herzlichen Glückwunsch. Businessmäßig komplett bis zum Ende durchgespielt. Ich bin gespannt. Herrlich. Jetzt kommen wir zum Reeperbahn-Festival, oder?
Okay.
Jetzt haben wir es vorher aufgelockert. Pass auf. Ich hatte schon gesagt, du hattest einen vollen Terminkalender. Ich bin ja der Typ, der seit einiger Zeit keine Termine mehr macht. Dadurch sind mir tatsächlich auch ein, zwei Leute flöten gegangen. jetzt natürlich immer so die große Frage. Also ich bin da natürlich trotzdem rumgelaufen. Ich war total gestresst, überhaupt alle Sachen, die ich mir angucken wollte, anzusehen. Wie viel Business Deals macht man, wenn man so einen vollen Terminkalender hat?
1, 2, 3 so.
Wirklich?
Ja.
Mann, Respekt.
Also ich glaube, die generelle Frage, das schwebt ja über diesen Konferenzen überhaupt der Sinn, ne, dieser Sachen. Aber klar, ich halte das schon immer noch für sehr sinnhaft, um dort Branche zusammenzubringen. Und klar entsteht da jetzt wahrscheinlich kein Deal, wo jemand einen Act zum ersten Mal überhaupt sieht und den Bandnamen liest. Und dann wird natürlich nicht 19 Minuten später am Späti der Vertrag unterschrieben. Aber ich glaube schon, dass ein bisschen was angebahnt wird oder was angebahnt wurde, dort dann nochmal so einfach handfest wird. Und da ist bei uns schon so, dass wenn wir da jetzt zum Beispiel einen Act hatten, dann ist dort dann eine Schweizer Booking-Agentur, die dafür in Frage kommt, und die ist dann nach dem Konzert bestenfalls, so wie das jetzt war, halt wirklich so überzeugt, dass sie sagen, ja, okay, wir arbeiten jetzt diesen Newcomer und fangen mal an mit einer ersten Festivalsaison und ersten Shows. Ja, das doch, das passiert schon, das höre ich auch von anderen.
Aber ist eher so ein Live-Ding dann, oder?
Ja, also ist schon starker, aber das, ja, ich würde jetzt sagen, hätte fast gesagt, starker Booking-Fokus. Ja. Natürlich durch die Showcases und weil man hier Live-Act sieht, ne? Das ist schon natürlich Kernprodukt auch vom Reeperbahn-Festival als Plattform.
Ja.
Aber es hängt, glaube ich, auch ganz stark davon ab, in welchen Bubbles du dich bewegst. Und würdest du jetzt eine Sync-Managerin zu ihrem Fazit vom Reeperbahn-Festival befragen, dann würde die sagen, ja, der Fokus liegt extrem auf Sync.
Ja. Das stimmt.
Und dafür gibt's dann Panels, dort, dafür gibt's Receptions, Veranstaltungen, spezielle Formate und, ja, und das ist auch so ein bisschen mein Takeaway vom Reeperbahn-Festival dieses Jahr, dass ich schon das Gefühl habe, dass sich alles wieder so, post-Corona stark ausdifferenziert wieder in, so thematische Gewerke-Bubbles. Und dann aber auch so wieder in die üblichen Teile der Branche, was so Genres oder auch hier viel Mainstream, dort sehr nischiger Indie irgendwie oder Independent-Thema bewegt, während die letzten Jahre ja stark davon geprägt waren von Covid und der Pandemie und ich da vielmehr das Gefühl hatte, dass das so ein Reeperbahn-Festival ist, wo egal wen du gefragt hast, egal aus welchem Segment der Industrie, dann immer sowas Verbindendes da war, ne? Ja. Und jetzt ist das schon wieder ganz schön viel Business as usual in meinen Augen natürlich. Und so ein vor sich hin werke natürlich auch, und so wie ich das gerade beschrieben habe, dann habe ich schon den Eindruck, dass da stark inzwischen auch so verschiedene Reeperbahn-Festivals stattfinden, weißt du, wie ich es meine?
Ja, voll. Das kann man ja auch so ein bisschen, das hatte ich so am Rande mitbekommen, dass zum Teil dann auch so ein bisschen gefragt wurde, naja, wenn jetzt jeder irgendwie so eine Reception macht, wozu braucht man denn dann überhaupt noch das offizielle Programm vom Reeperbahn-Festival? Das wurde zumindest mal von ein, zwei Leuten so kritisch diskutiert. Das ist auf
jeden Fall auch eine Frage, die im Businessplan vom Reeperbahn-Festival auch so als Frage drin steht.
Ja, glaube ich. Ja, ja.
Und jedes Jahr neu beantwortet werden muss, sozusagen, ja.
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 Ja. Muss ja alle Kneipen und Clubs schon vorher buchen. Vom Reeperbahn-Festival aus, können sie nächstes Mal hin.
Ja, ne?
Ja, das ist natürlich schon ein Punkt.
Müsste mal durchzählen, aber klar habe ich auch den Eindruck, dass die Reception-Flut schon stark ist, obwohl ich weiß, dass dort die Preise für diese Flächen massiv sind und auch jedes Jahr teurer werden. Ja?
Ja.
Ja, das wundert mich natürlich stark, aber du hast auch hier was wir letztes Jahr auch schon diskutiert haben, das Problem dabei ist ja, dass dann quasi die Schweiz mit einem starken Swiss Music Export genug Franken in der Tasche hat, um dort Spielbudenplatz, Showcase, die größte Bühne Open Air zu fahren. Während man eine Vielzahl von kleineren osteuropäischen, südeuropäischen oder südwesteuropäischen Ländern irgendwie dann vermisst auf der Konferenz.
Ja. Du hast auch ein Panel gestaltet, ne?
Ja.
Was gibt's Neues bei Bandcamp? War, glaube ich, das Thema, ne?
Genau, ich durfte mit Ellie Gilani sprechen. Ellie ist also ranghöchster europäischer Bandcamp-Angestellter. Sitzt in London und ist ein sehr dankbarer und extrem freundlicher Gesprächspartner.
Ja.
Das Coole war, dass er auch so ein bisschen abseits des amerikanischen Head Offices wohnt, lebt und wirkt.
Mhm.
Und ich das Gefühl hatte, dass er halt relativ frei sprechen kann. Und das hat schon Laune gemacht. Ich konnte relativ kritisch fragen und er ist den kritischen Fragen nicht ausgewichen, hat schöne Feedbacks gegeben und das war eine tolle Stunde, die, glaube ich, auch fürs Publikum, also hoffentlich kurzweilig war. Für mich war es auf jeden Fall so.
Was ist so Status quo bei Bandcamp? Kann man das irgendwie zusammenfassen?
Naja, du hast halt einmal die letzten 2 Jahre, sage ich mal, mit diesen 2 Verkäufen, einmal in Epic Games, die das dann wenige Monate später an Songtrader weiterverkauft haben.
Ja.
Ich glaube schon, dass das noch nachwirkt. Gleichzeitig hat Ellie zu Recht gesagt, nichts davon, also keiner dieser kapitalistischen Konzerne hat dafür gesorgt, dass sich irgendwas bisher an Bandcamp geändert hätte und damit hat er auch recht. Vielleicht intern nicht sichtbar, aber auf jeden Fall nach außen hin. Mhm. Und der sagt halt, die wachsen weiter. Musste sich natürlich die Frage gefallen lassen, dass das ja alles schön und gut ist, aber wenn der Market Share dann so niedrig ist, ist halt auch der Effekt für die Indie-Labels, Independent Artists irgendwie klein. Ne? Wenn Bandcamp quasi in der kompletten Lifetime des Unternehmens, 15 Jahre oder was das jetzt ist, quasi so viel Umsatz generiert, wie heutzutage Spotify in einem Monat, jetzt mal hart gesagt.
Ja, genau. Ja.
Und dann haben sie natürlich in meinen Augen so ein bisschen das Streaming verschlafen und darauf nie eine richtige Antwort gefunden und da hat er schon gesagt, ja, hast recht zum Teil auch, ne?
Ja.
Aber es geht denen halt so ein bisschen um was anderes, ne?
Und ja.
Das hat er dann plausibel hingelegt, hat so ein bisschen erzählt, was jetzt so ein bisschen an kleinen Verbesserungen, Features kommt. Das sind alles keine großen Würfe, aber so stetiges Development. Ich glaube, das ist halt so die generelle Philosophie der Firma, ja. Dass die müssen ja jetzt auch nicht so wie Daniel Ek einmal im Jahr quasi ein Riesenpresse-Event ansetzen, wo sie jetzt die neuesten bahnbrechenden Mega-Features launchen. Ne? Die fühlen sich da in ihrer Nische recht wohl. Und er hat aber schöne Beispiele geliefert von so Sachen, die halt auch auf Bandcamp so wahnsinnig big sind, was man da nicht vermutet.
Welche sind das? Also Genres?
Nee, der hat also ganz spezielle Beispiele, wie zum Beispiel es gibt ein amerikanisches Vinyl-Only-Label, die auch nur auf Bandcamp verkaufen. Ne? Das sind natürlich 2 Faktoren, die wahrscheinlich den Shop natürlich massiv pushen, erstmal als Rahmenbedingung. Und die vertreiben so Reissues von raren, oftmals Oldschool-Hip-Hop-Alben. 80er, 90er, 2000er Jahre. Die lizenzieren das irgendwie und pressen das dann. Und da hat er erzählt, dann machen die das so als Drops, als Drop-Lounge-Events, so als würden sie halt Sneaker verkaufen. Hochprofessionell.
Ja.
Und da hat Ellie gesagt, wenn die einen Drop vorhaben, müssen die vorher bei Bandcamp Bescheid sagen, weil ansonsten crasht es die Seite. Die machen zum Teil 250.000 Umsatz dann in 2-3 Stunden oder irgendwie sowas. Und das fahren die dann, ich weiß nicht wie, im 2-Wochen-Takt oder irgendwie so durch.
Ja. Das ist schon erstaunlich, wenn ich das höre, ist das natürlich schon auch ein Modell, das angreifbar ist, ne? Weil sobald die auf einen anderen Shop gehen, ist es weg bei Bandcamp. Glaubst du?
Ja, aber ja. Da hast du halt gerade in Amerika quasi die Bandcamp-Community, die dahinter steht, nicht unterschätzen. Ne? Da ist, also ich glaube, wären wir mit unseren deutschen Indie-Themen quasi Amerikaner am amerikanischen Markt, würden wir Bandcamp viel stärker als Akteur wahrnehmen und auch deren Stärke sozusagen, ne? Das habe ich auch mit Ellie besprochen, dass das halt schon so ein bisschen die Krux ist. Klar kannst du als Bandcamp jetzt nicht die Super Bowl Halftime Show mieten, so wie Apple. Oder du kannst auch nicht einen FC Barcelona sponsern für 700 Millionen Euro. Aber man muss halt schon festhalten, dass halt ein 10-mal größeres Bandcamp schon für die Indie-Welt und das generelle Musikbusiness ja eine ziemlich gute Sache wäre. Ein 100-mal größeres Bandcamp noch besser. Und wie erreichst du das? Durch Marketing. Und eigentlich haben sie eine gute Marketing-Story. Also die faire Alternative zu sein, ist ja eine gute Geschichte, die sich gut erzählen lässt. Aber sie sagen halt, nee, wir machen halt keine Anzeigen. Oder sie sagen halt, Bandcamp Friday ist unser Marketing.
Und glaubst du, dass sie nicht nur übers Marketing, sondern vielleicht auch nur über stärkere redaktionelle Geschichten kommen könnten?
Ja, das machen sie ja schon, ne, mit ihrer Startseite und Bandcamp Daily und so weiter. Wüsste nicht, wo da jetzt sich das lohnen würde, da noch großartig noch mehr zu machen. Sie haben jetzt Playlisten gelauncht.
Ich habe noch nie eine Band gesehen, die zum Beispiel sagt, wir haben eine Review bei Bandcamp oder wir sind empfohlen von Bandcamp.
Doch, gibt es in meiner Bubble schon. Ja. Und da weiß ich auch, dass diejenigen, die dann im Bandcamp Daily drin sind oder auf der Startseite oder ein Artist-Feature oder sowas haben, dass das schon noch richtig gut funktioniert. Da hast du dann schon 200, 300, 400 Album-Downloads. Ne?
Krass.
10 Euro oder irgendwie sowas, was ich dann, das ist ja dann mehr als die meisten damit wahrscheinlich im Jahr oder in 5 Jahren oder so machen.
Ja. Ja, spannend. Bin ich sehr gespannt, wohin da noch die Reise geht. Das wäre jetzt nur ein Teil, ne? Bandcamp. Jetzt sind wir so ein bisschen abgedriftet. Lass uns nochmal im Großen und Ganzen aufs Reeperbahn-Festival gucken. Da muss ich jetzt natürlich nochmal fragen, wie da so dein Eindruck war. Wir hatten gerade schon über die Receptions gesprochen, die es zum Teil sehr unübersichtlich machen. Vielleicht können wir nochmal generell über die Panels oder Vorträge sprechen. Auch da entstand bei mir so ein bisschen der Eindruck, dass ich einerseits total coole Sachen gesehen habe, aber mich zum Teil dann auch wirklich gefragt habe, warum hier nur 20 Leute sitzen. Cool finde ich ja vielleicht nur cool oder andere finden was anders cool, aber generell war so, hatte ich das jetzt eher so eine offene Frage, ne? Und dachte ich so, so viel Programm, so viel ja auch in meinen Augen zum Teil wahrscheinlich auch sehr gutes Programm für mich, so wenig Zuspruch oder zu wenig Effektivität am Ende, vielleicht dann für die Leute, die das gestalten. Wie ist so dein Eindruck?
Naja, das eine ist halt, was wollen die Besucherinnen oder was willst du als Delegate halt von diesem Festival? Und das ist, glaube ich, inzwischen einfach wahnsinnig heterogen. Und bei einem großen Teil der Leute stehen vielleicht auch diese spannenden Panels oder so dort gar nicht mehr auf der Liste der Sachen, die sie von diesem Festival wollen. Ne? Klar, dann ist es natürlich schwer, wenn quasi im Programm sehr viele Dutzende, vielleicht, keine Ahnung, ob das 100 plus oder so sind es wahrscheinlich schon, Receptions, den Blick vernebeln auf vielleicht die relevanten Teile des Programms. Und dann gehört, glaube ich, schon dazu, so wie ich das von außen einschätze, wurde schon relativ deutlich rabattiert und gepusht irgendwie auf Tickets. Und mein visueller, ganz subjektiver Eindruck vom Festival Mittwoch bis Freitag sagt auch, das waren schon weniger Leute. Und dann, ja, habe ich auch gehört, gab es Panels, die dann halt wirklich schlecht besucht sind. Und das ist natürlich so ein bisschen bitter für die Leute, die Panels machen und ja. Klar muss man sich dann fragen, okay, hier für die 20 Leute, wie viel Sinn ergibt das jetzt für mich, mich dahin zu stellen?
Ja, wie gesagt, habe ich keine so richtige Antwort drauf, beziehungsweise ich muss sie ja auch eh nicht finden, aber das war noch was mir nochmal sehr bewusst wurde. Ich dachte, wie geht man denn damit um? Ne? Also man hat ja auch da auch manchmal ein paar Wege zu gehen und manchmal denke ich so, vielleicht wäre es einfacher, wenn man es ein bisschen komprimiert und dann so, mehr so an einem Fleck, sage ich mal, hat.
Ja, ja, also klar ist das ja alles kompakt, aber so wie du sagst, wenn du jetzt mal von einem Ende der Reeperbahn ans andere läufst, dann bist du ja trotzdem irgendwie, eine, sag ich mal, mit Gesprächen dann 20 Minuten unterwegs.
Genau.
Jeder, der auf dem Festival, auf der Konferenz ist, der muss nur seine Füße am Abend fragen, wie viel man da läuft, so, ne?
Ja, ja, genau.
Und ja, klar, wenn du dir so das Eurosonic oder sowas anguckst, dann hast du dort so ein Konferenzzentrum, ein richtiges, ne?
Ja.
Mit mehreren Sälen, mit so Audi Max-mäßigen Riesenforum und du gehst halt, fährst eine Etage runter mit dem Fahrstuhl und gehst in den nächsten Raum fürs nächste Panel, ne? Das hat schon massive Vorteile, aber da würden die Reeperbahn-Festival-Menschen natürlich auch zu Recht dann sagen, okay, das ist halt ein anderes Konzept und das ja ist auch Teil des Charmes vom Festival, ne?
Ja.
Ganz klar.
Ja. Hast du irgendwie was Neues entdeckt oder etwas, was dich so beschäftigt oder was du so aufgeschnappt hast, worüber viel gesprochen wurde?
Mein Festival war ziemlich geprägt davon, dass ein Act von mir, Salomea, Teil des Wunderkinderprogramms war. Das ist so ein Special Talent Programm von Initiative Musik und Reeperbahn Festival. Und da hatten wir so Matchmakings mit ziemlich hochkarätigen Leuten aus der internationalen Industrie, hauptsächlich US und UK. Und das waren dann schon sehr erhellende Gespräche. Das war eigentlich so mein Highlight vom Festival. Die KCRW-Musikchefin oder eine ATC-Bookerin. Oscar vom Eurosonic, der Chefbooker. Und die haben sich den Act angeguckt. Wir durften die dann treffen in so Speed-Dating-mäßig. Das war natürlich auch wahnsinnig forderndes Format, aber das hat mir große Freude bereitet und ich habe da mal so einen internationalen Blick auf einen deutschen Act bekommen, das hat mir schon viel gegeben.
Wie darf ich mir dieses Speed-Dating eigentlich vorstellen? Ich habe das noch nie gemacht. Geht das darum, hallo, hallo, kennenlernen oder tatsächlich direkt so wie dieser Elevator-Pitch einmal, das ist cool, zack, zack, zack.
Naja, das liegt natürlich auch an einem selbst. Ich glaube nicht, dass es eine gute Strategie ist, da quasi jedem den Pitch ins Gesicht zu knallen. Ich bin da, favorisiere da den lockeren Talk, wo man irgendwie guckt, ob es irgendwie Anknüpfpunkte zusammen gibt. Der Vorteil hier war, dass die auch die Showcase oder eins der Showcase dann gesehen hatten, sich vorher damit beschäftigt hatten und man musste gar nicht so jetzt erstmal hier bin ich, das ist mein Track Record, hier sind meine Editorial Playlists, hier sind meine Live-Dates mäßig irgendwie rangehen, sondern konnte dann irgendwie schon ganz konkret irgendwie über bestimmte Sachen irgendwie sprechen und halt auch offen nachfragen, wonach halt so ein australischer Sync-Agent gerade sucht und der hat dann auch einen Zettel rausgeholt und hat gesagt, ja, hier der Song im Set und so. Damit, das ist das, womit ich was anfangen kann und das fand ich dann schon krass. Beeindruckend, ne? Das war schon auf Augenhöhe und das hat schon Spaß gemacht.
Ach, witzig. Ich muss ja gestehen, ich habe mich so ein bisschen treiben lassen, habe ich schon erzählt, habe mir ein paar Sachen rausgeguckt. Bei einigen Diskussionsrunden fehlt mir immer wieder so ein bisschen, jemand anders hatte das auf LinkedIn auch nochmal geschrieben, so ein bisschen der Dissens, also die Diskussion, bringt halt nichts, wenn alle der gleichen Meinung sind. Dann kommt halt natürlich nicht viel bei rum, bei so Diskussionsrunden. Was ich sehr spannend fand, da muss ich gestehen, hätte ich gedacht, sind viel mehr Leute. Ich habe mir das Panel angeguckt von oder zum Welthit von Bodo Wartke.
Ja.
Von dem Barbara-Song, Barbara Rhabarber. Fand ich super interessant, einfach, dass da Bodo Wartke selber war nicht da, aber die zwei Menschen, die das so hauptsächlich mit begleitet haben, einer von den Gernot arbeitet ja bei Bodo Wartke in der Firma, mit zudem haben wir auch quasi er ist ein Freund des Hauses sozusagen.
Und der andere war Malte Lackmann, oder? Den kenne ich ganz gut.
Genau, und Gernot arbeitet dann direkt bei Bodo Wartke und das war einfach super interessant zu erklären, wie viel oder zu erfahren, wie viel da so hintersteckt, weil im Grunde genommen, wie das alles gemacht haben, um diesen Social-Media-Auftritt so ein bisschen zu optimieren und dann kam halt, was kann Bodo, was will der? Und dann sind die mit diesen Zungenbrechern angefangen. Das hat halt irgendwie, glaube ich, ein Jahr gedauert oder so, bis da überhaupt was gezuckt hat und dann ging es halt komplett ab. Und super spannend mal zu erfahren, was passiert, wie es passiert und welche großen Herausforderungen das ja so mit sich bringt. Das fand ich wirklich nochmal echt krass.
Ja, so Paradebeispiel für am Ball bleiben, für Weirdness gewinnt, die unique Idee gewinnt, Mut. Und dann halte ich es jetzt aber auch im Nachgang quasi, ist ja die eigentliche Arbeit, das irgendwie gut zu executen und in Tourtickets oder
genau.
Streams und so weiter zu konvertieren. Oder jetzt, wie es dort jetzt halt passiert, in große TV-Präsenz und so weiter, weil ich glaube, Bodo war jetzt auch in der Giovanni Zarella-Show und ja. Solche Sachen. Und da habe ich schon Respekt vor, wie das da gerade dann ausgerollt wird und wie aus so einem Zungenbrecher-Reel, was halt auch komplett vorm Baum gehen kann, ne? Und nichts passiert, aber auf einmal so ein riesiges Ding wird, ja. Und wenn die das jetzt hinkriegen, das nachhaltig zu übersetzen und danach sieht's aus, dann ja, Chapeau.
Das ist halt ganz spannend, weil die natürlich auch eigentlich so relativ offen darüber gesprochen haben, welche Probleme damit auch einhergehen oder welche Herausforderungen, ne? Weil Bodo Wartke, den gibt's ja schon ganz, der ist ja schon ganz lange auch erfolgreich unterwegs.
Ja.
Und sie hatten sich jetzt überlegt, wie weit können wir das treiben? Also, die haben zum Beispiel alle Werbedeals abgesagt. Also, der hätte natürlich über den ganzen Sommer irgendwelche Rhabarberkuchen-Backmischungen verkaufen können und so weiter. Hält sich da sehr dezent zurück und sagt so, naja, was jetzt erstmal wichtig ist, dass wir für die Tour die Tickets verkaufen, aber wir machen jetzt nicht die Rhabarber-Tour irgendwie. Und es war tatsächlich so, dass relativ offen auch gefragt wurde, so, wenn wir jetzt so ein, wir diskutieren gerade sehr viel darüber, wenn wir das Poster machen, schreiben wir da jetzt drauf, das ist der Typ von dem Hit oder lassen wir das lieber sein? Waren die Meinungen auch im Publikum sehr gespalten?
Ja, aber es ist eigentlich klar, dass das, also zumindest so sehe ich es von außen, bereits quasi eine Größe erreicht hat, wo die Gefahr der Kehrseite der Medaille so einer Sache halt wirklich ultra präsent ist.
Ja.
Und mein erster Impuls wäre auch, das zu limitieren. Weil du willst ja nicht in 30 Jahren halt so der so wie Polonaise Plankenese Typ sein oder sowas halt, weißt du?
Die Frage, ja.
Das willst du ja nicht. Und da halte ich es schon für clever und glaube ich auch nachhaltig für ein auch wirtschaftlich cleveres Konzept zu sagen, nee, ich gucke jetzt auch erstmal, wie ich die Leute rüberbringe zu meinem eigentlichen Content.
Ja.
Oder in meine Live-Produktion, damit ich dort quasi die Bandbreite des Artists auch zeigen kann, weil die ist ja nicht. Der macht ja, also hoffe ich zumindest, vermute ich auch jetzt keine Show nur mit dem besten Zungenbrecher.
Nein, das macht er auf gar keinen Fall. Also nimmt so eine kleine Rolle ein,
ja.
Haben sie erzählt, aber genau. Ja, ja. Tour, guter Übergang, beziehungsweise Tour und dann kommen halt die Festivals. Das war ja dann durchaus auch nochmal ein Thema, über das wir vielleicht sprechen könnten. Das bahnte sich ja eigentlich auch schon die letzten Monate oder Wochen an. Es wurde immer wieder vom Festivalsterben gesprochen, nicht nur hier in Deutschland, sondern auch in anderen, ja vor allen Dingen europäischen Ländern. Das wurde auch immer wieder diskutiert. Ich muss gestehen, ich habe mir jetzt keins dieser Panels angeguckt. Frisch reingekommen dazu vielleicht auch nochmal. Das fand ich interessant, weil wir es auf dem Zettel hatten, drüber zu sprechen. Und ich habe es eben nochmal in der Musikwoche gesehen, dass Good Life das Full Force, das große Metal-Festival oder Metal-Punk-Festival im nächsten Jahr aussetzt. Und Good Life haben ja auch dieses Jahr das Melt-Festival das letzte Mal durchgeführt. Zumindest die Gründe für das Full Force sind noch nicht so richtig bekannt. Wie nimmst du das wahr, das ganze Thema Festival sterben? Oder mal provokant gefragt, gab es nicht eh schon zu viele?
Ja, es gab zu viele. Aber es wäre jetzt schlecht, wenn es die Guten trifft. Ne? Die noch ungewöhnlicher Musik eine Bühne bieten, die Newcomer eine Bühne bieten, die auch mal das Commitment machen, vielleicht über ein paar Saisons hinweg einen Act auch irgendwie mit aufzubauen und am Anfang auf einer kleinen Bühne zu zeigen und am Ende auf der Hauptbühne zur Primetime. Und die Sorge habe ich schon, worüber ich gerade oder in den letzten Wochen viel nachgedacht habe, ist natürlich, dass jetzt dass es natürlich auch jemand einen Punkt hat, der sagt, okay, es ist jetzt halt, es gibt auch bei Festivals gibt's Generationen sozusagen, ne? Und das ist jetzt halt der Lifecycle einer so einer Festival-Generation, den nehmen wir auch zum ersten Mal so richtig wahr, weil klar gab es irgendwie in den 70er, 80er, 90er Jahren irgendwie Festivals, aber diese richtige Kultur und so wie wir das kennen, das ist ja eher ein Phänomen, sag ich mal, aus Mitte, Ende der 90er Jahre startend. Und viele der Marken, die wir jetzt irgendwie, oder Festival-Brands, die wir jetzt kennen, sind auch 2000er Jahre gegründet. Und klar, wer da nicht permanent Bock hat, sich neu zu erfinden, der hat vielleicht halt so einen Lifecycle von so einem Festival, der sich dann auch mal nach unten neigt. Und das finde ich aber trotzdem wahnsinnig schade, wenn dem so wäre. Ne? Ja. Dass man da quasi, das wäre ja die These, dass man dagegen quasi gar nichts machen kann. Und weil das denke ich nicht. Und ich finde es auch wahnsinnig schade, zu sehen, wie viele mittelgroße Independent-Festivals in Deutschland diesen Sommer eine Saison hatten, die eigentlich an so einen Scheidepunkt bringt. Die erste echte Post-Corona-Season, in vielen Fällen sehr ernüchterndes Fazit gebracht hat. Und nicht zuletzt halt wahnsinnige viele Meldungen von, das war unser letztes Festival, das nächste findet nicht mehr statt, oder schon dieses Jahr wurde abgesagt. Das war zwar nicht so im Lauten mitzubekommen, aber da gibt es ja dann trotzdem immer mal jemanden, der dann in so einem Land wie UK oder auch bei uns irgendwie durchzählt, und da kommen dann schon Zahlen zustande, ne?
Ja. Ja, ist auch einfach wirklich echt schwierig. Die Kosten sind hart.
Und, ja, klar. Ne? Also die Kosten auf Festivalseite sind massiv gestiegen, die Gagen sind massiv gestiegen und werden mit gestiegenen Kosten auf Artist-Seite gerechtfertigt. Ich habe schon den Eindruck, dass es da inzwischen auf Veranstalterinnenseite starke Diskussionen gibt, dass halt auch die Gagen sich dann doch inzwischen oftmals halt von der Zugkraft des Acts zu sehr entfernt haben. Ja. Und gleichzeitig aber trotzdem so ein durch die immer noch vorherrschende Überangebot eigentlich. Und die noch da sind, ziehen dann halt wahnsinnig große Gebietssperren drumrum, und dann wird halt die Menge an Acts irgendwie dünn, und dann wollen die eigentlich für einen Act, der vielleicht vor 3 Jahren, 4 Jahren oder vor Corona halt 15.000 Euro gekostet hat, jetzt 35.000 Euro auf einmal, obwohl sich eigentlich nichts geändert hat. Klar, wie willst du das dann noch so machen, ne? Da musst du schon entweder A, zu deutlichen Kompromissen in Richtung Mainstream und so weiter bereit sein oder in Richtung Sponsoring, Markenkooperationen, oder ein sehr gutes Marketingkonzept haben, was man natürlich auch einfach klar sagen muss, dass viele alteingesessene Festivals dort ein ziemlich verkrustetes Mindset haben werden, was das angeht, und dass da auch das ein Teil des Problems ist, warum es einen bestimmten größeren Teil der Landschaft nicht so sonderlich gut geht.
Ja, gleichzeitig, also das fällt mir auch immer wieder auf, selbst bei, sag ich mal so, klar, kleinen sowieso, aber vielleicht auch, sag ich mal so, naja, mittelgroßen oder mittleren Festivals, du brauchst ja unglaublich viele Ehrenamtliche. Und die zu motivieren, da irgendwie Tag und Nacht zu knüppeln, ist ja auch hart. Und wenn du dann eben siehst, so, ja gut, die Kohle geht da, wie du schon sagst, so in vielleicht sogar für einige unverhältnismäßigen Maße an irgendwelche Bands raus, stelle ich mir das auch gar nicht so einfach vor.
Ja, oder Aldi hat einen Supermarkt auf und alles ist voll mit Alkoholwerbung und du stehst dort halt dafür, dass du ein T-Shirt kriegst und freien Eintritt, mit dem du nichts anfangen kannst, weil du die ganze Zeit arbeitest. Das ergibt wenig Sinn. Ne? Das Konzept macht natürlich in echten Communities, gewachsenen Communities schon Sinn. Stefan hat ja auch übers Haldern gesprochen und hat relativ verständlich klar gemacht, dass das ein Festival ist, was eigentlich ohne quasi den Ort, ohne Ehrenamt und so weiter noch nie denkbar war. Heute erst recht nicht. Und da habe ich aber das Gefühl, dass das was anderes ist, als wenn du halt irgendwie außerhalb deiner Wohnregion auf irgendeinen Acker fährst, damit du halt dann irgendwie so ein so ein kleines Goodie kriegst, während dort halt ultra hart Kapitalismus gefahren wird das ganze Wochenende. Ja. Ne? Das ist schon schwierig.
Definitiv. Gleichzeitig sieht man aber auch wieder im Booking beziehungsweise in der Live-Branche, das fiel mir jetzt wirklich zum Reeperbahn-Festivallauf. Muss man mal gucken, wie man das dann auch so bewertet. Es tut sich ja unglaublich viel. Klar, das wird natürlich speziell auch zum Reeperbahn-Festival gerne rausgehauen. Aber das fand ich wirklich nochmal sehr erstaunlich, gerade im Hinblick auf das Gespräch hier, das alles zu sehen. Peter Rieger und Dreamhouse gehen zusammen. Kingstar hat jetzt eine Electronic Department. Chimperator und Bamboo machen das Kommune-Booking. Booker in Wechseln, also wirklich ein Haufen Booking-News. Da stellt sich dann schon auch wieder zu die Frage, wie geht's denn der Branche?
Da, also dieses Booking betreffen, diese Entwicklung dort, auf jeden Fall, das passiert. Es gibt eine Welle wieder. So Wellen gab es aber schon auch schon öfter und die kommen halt so wieder. Und ich habe das Gefühl, meine These ist, dass die auch ganz viel damit zusammenhängen, dass es auch einen Wandel gab, auch über Corona hinweg und jetzt rauslaufend halt einen extrem starken Metatrend auf eine neue Art Artist und Act.
Okay.
Dass natürlich das Emporkommen von all diesen deutschsprachigen, oftmals durch TikTok oder Instagram Reels getriebenen Themen, Projekten, hat, glaube ich, ganz viel auch mit Corona und natürlich mit der Entwicklung von TikTok zu tun und alles hängt ganz viel zusammen. Und das hat aber auch halt neue Firmen auch hervorgebracht, ne? Und neue Akteure. Und ich sehe schon auch, dass es, siehst du bestimmt auch, dass es halt schon auch ein großer, inzwischen wirklich spürbar ganz deutlich eine neue Generation auch in der Branche gibt.
Voll.
Wenn du da rumläufst, dann hast du halt viele Meetings mit 25-Jährigen und das war vorher nicht so. Habe ich das Gefühl, ne?
Ja, also, das kann da sein. Ich habe keine Meetings gehabt.
Dass das so, achso, ja, stimmt. Aber dass da halt so, ich hab da so ein deutliches Generationswechselgefühl auch. Neue Akteure im Markt, voll, die stark drauf drängen, wie halt Bamboo und dieser und viel drumrum, was da noch gibt. Und deswegen sehen wir jetzt diese Welle, weil die natürlich auch oftmals viel schneller sind in ihren Handlungen und viel schneller gründen, viel schneller merchen und so weiter, als das früher vielleicht der Fall war. Da natürlich auch auf einer Welle des Erfolgs geritten wird sozusagen jetzt das richtige, gerade aktuelle, heiße Feld in der Branche zu spielen. Und deswegen sehen wir da gerade viel Bewegung und da wird halt konsolidiert, wie dann immer das passiert. Ne? Das ist jetzt also nicht sonderlich überraschend. Ja.
Ja. Wie, um da nochmal den Bogen zu kriegen, du machst ja auch Booking, unter anderem Management. Wie sieht's denn dann bei dir so aus? Also was sind jetzt gerade deine Projekte, die dich in dem Bereich gerade bewegen? Du hast es schon so ein bisschen anklingen lassen auf dem Reeperbahn-Festival, aber wir sprechen ja auch immer mal wieder so über die Bereiche. Vielleicht magst du da immer ein Update geben.
Das ist so ein bisschen zweigeteilt. Also einmal haben wir mit Martin Kohlstedt oder Cat auch zwei Projekte. Bei Martin haben wir gerade eine große Europatour, 10 Länder, 30 Daten announced und freuen uns sehr darüber, dass wir auch einen nennenswerten Teil unserer Audiences einfach schon vor Jahren aufgebaut haben und einen Artist haben, der halt 10 Jahre oder 12, 13 Jahre jetzt mit viel Backkatalog, viel Alben und vielen hunderten Konzerten im Rücken quasi wir dann die Tour announcen und dann auch Effekt sehen, ohne dass wir uns alles über Marketing einkaufen müssen. Da sind wir dann durchaus sehr glücklich mit den Zahlen. Bei Cat werden wir jetzt bald so ein bisschen verkünden, was in der Zukunft kommt, neue Musik und bestimmt auch Tourdaten dann. Da vertraue ich eigentlich auch drauf, dass wir da relativ gut dastehen und dann haben wir jetzt Salomea, wo das einfach so ein bisschen noch ein paar Schritte davor ist, wo wir gerade mitten in einer Kampagne stecken und wo ich dann natürlich neben extrem vielen total erfreulichen Sachen wie diese jetzt Sache auf dem Reeperbahn-Festival natürlich dann schon auch wie bei anderen Newcomer, und da werden alle, die Newcomer gerade arbeiten, das Gleiche erzählen und sagen, ist nicht ganz leicht. Man muss schon, man hat halt schon Steine im Weg und man muss ganz schön ackern, ne? Aber das ist jetzt, darüber kann man jammern oder halt dann einfach die Arbeit machen. Das muss, kann man sich entscheiden.
Aber du hast sogar noch einen weiteren Act managementseitig gesigned, habe ich gesehen. Und eigentlich wolltest du gar nicht mehr weitere Bands sein, ne?
Nee, aber es passiert ja trotzdem alle 2-3 Jahre, dass man mal eine Mail kriegt und Musik hört, wo man dann sagt, okay, hierfür breche ich jetzt meine Policy. Und es ist eine Band, die heißt So Soon, ist eher Indie Alternative. Und machen wir jetzt mit Clouds Hill zusammen, sind schon 2 Singles raus, das Album kommt im November, auch eine kleine Tour erstmals. Ja, und da sind wir natürlich schon gespannt, ne? Das ist so ein Act-Debütalbum, eigentlich erste kleine Headline-Tour in kleinen Kapazitäten. Da habe ich schon natürlich das Gefühl, dass das vor 5 Jahren oder 8 Jahren oder so nochmal ein bisschen einfacher war als jetzt. Ja. Aber hey, ich vertraue schon drauf, dass wir natürlich ein tolles Thema haben, ein tolles Projekt, tolle Musik, die überzeugt, und dass auch dann der Verbund im Team auch diese Herausforderungen heutzutage irgendwie dann kompensieren kann. Natürlich muss ich ja dran glauben.
Einer der Hebel, wie man junge, neue Acts, aber auch letztendlich alte, etablierte Acts nochmal richtig pushen kann, ist, du hast das eben auch schon angekündigt oder erzählt, ist TikTok. Und dazu habe ich nochmal eine passende News gefunden. Die fand ich tatsächlich sehr spannend und die belegt eigentlich das, was ja jeder eigentlich so denkt oder was man sich so hin und her erzählt. Und es wurde tatsächlich einmal auch von ByteDance festgehalten, dass gerade insbesondere in Deutschland 27% der Top 100 Singles in Deutschland im letzten Jahr viral gingen, bevor sie zum Hit wurden, sozusagen. Die waren zuerst in den TikTok Hot 50 Charts, 12 Tage bevor sie, also im Schnitt 12 Tage bevor sie die deutschen Single Charts geentert haben. Also letztendlich nichts Neues, aber nochmal so auf den Punkt gebracht. Du hast ja, das ist eine Weile her, aber ich glaube, wir haben noch nicht richtig drüber gesprochen, du müsstest ja jetzt eigentlich komplett im Wissen sein, wie man das macht. Warum?
Ja, erstmal muss man sagen, um hier wirklich einen Punkt zu machen, muss man sagen, dass das, was du gerade vorgetragen hast, eine schlechte Nachricht für Musik ist.
Ja.
Das muss man einfach so sagen. Weil wenn das quasi das bestimmende Marktinstrument oder Tool für Hebel ist, dann ist es einfach so hochproblematisch, dass dieses Tool so stark den Inhalt, der erfolgreich ist, bestimmt. Und ja, klar, also ich habe ein E-Book gemacht mit Low Budget High Spirit über Short Vertical Video und habe versucht, international, wie ich finde, gute Beispiele zu finden, wie sich auch ein Independent Artist, der noch Rückgrat hat und nicht jeden Trend mitgehen will, trotzdem Inspiration findet, wie man halt an die Sache rangehen kann, um den Unterschied zu machen zwischen dem Real, wie bei Bodo Wartke, dass halt dann die 1 Million, 5 Millionen, 10 Millionen, 100 Millionen Views kriegt oder dem Reel, das sich versendet und 740 Mal geklickt wird. Weil es da durchaus inzwischen halt sowas gibt wie ein Playbook, Best Practices, schöne Ideen, und mir geht es dann darum, dass die Leute das bestenfalls halt nicht kopieren, sondern adaptieren oder als Anstoß nehmen, um selber eine sehr schöne Ideen, den entscheidenden kleinen Twist oder das Framing für so ein Reel zu entwickeln, was halt dann dazu führt, dass ihre Musik viel mehr Menschen erreicht, bestenfalls.
Ja. Das ist ein E-Book, das kann man auf lowbudgethighspirit.de kaufen.
.com.
.com.
Genau.
Ah, okay. Da kann man noch was anderes kaufen, habe ich gesehen. Und zwar, endlich kommt das neue Magazin. Und da stellt sich natürlich wieder die Frage, was ist drin, was kann man erwarten und machst du es weiter? weil du machst es, glaube ich, einmal im Jahr. Und ich kann mir vorstellen, dass, wenn man es dann vor sich liegen hat, erstmal denkt, das war total geil, aber ich mache es erstmal nie wieder.
Ja, wie jedes Jahr, ich mache 3 Kreuzer-Moment und erst mal ein paar Monate nicht mehr über sowas nachdenken. Aber ja, das Magazin ist raus. Ich glaube, ich habe wieder ein gutes Magazin machen dürfen, weil das ja stark hängt an den Menschen, die hier dann Gastbeiträge schreiben, für Interviews zur Verfügung stehen. Und ja, wer ist dabei? Vielleicht größte Ehre und natürlich seit Magazin 1 auf der Liste. Und jetzt hat es endlich geklappt, dass Berthold Seliger fürs Magazin schreibt.
Ja.
Mit einem sehr langen Stück und einem Appell an Staat und Politik, doch deutlich mehr zu tun für Kultur und unabhängige Kultur und deren Akteure. Das ist mir eine große Ehre und dem habe ich halt auch dann viel Platz im Heft eingeräumt. Ist ein ganz wichtiger Text und Debattenbeitrag in meinen Augen. Was gibt's noch? Ich habe Benjamin Fischer von der FAZ, der über so Status Quo bei den DSP schreibt. Ich habe Julia Kröschel und Vanessa Seifert, Julia vom Hip-Hop-Leb-Podcast, die so einen Einblick geben in den Independent Deutschrap Untergrund. Melanie Gollin mit dabei von Zwischen 2 und 4, die dafür plädiert, doch bitte weniger Social Media und weniger Releases und so weiter zu machen.
Ja.
Spannender Take. Barbara Krischake von, die ist bei Bodies zum Beispiel, schreibt über ein Thema, über das die Branche quasi in meinen Augen gar nicht spricht, und zwar körperliche Gesundheit. Weil mentale Gesundheit ja dann doch auf der Agenda ist oder zumindest seit ein paar Jahren immer mehr draufrutscht und offener drüber gesprochen wird. Aber dass so eine Musikerin-Karriere halt auch schnell vorbei ist, wenn man eine ernsthafte Krankheit hat und was dann passiert und so weiter, ist halt, wird ziemlich weggeschoben in meinen Augen. Gesundheit auf Tour, solche Sachen. Ja. Ja. Von Rücken bis Hand bei Instrumentalisten oder Stimme bei Sängerinnen und so. Jihoon Kim von Das Filter schreibt eine total schöne Dystopie über KI und nimmt uns mit ins Jahr 2040 auf so eine WG-Party, wo sich so eine Band wieder trifft. Und dazu passend dann Markus Rennack von Kick the Flame, der halt relativ analytisch und aus so einer Copyright-Perspektive über die KI als Plagiatsmaschinen schreibt. Und und vieles mehr, unter anderem auch ein Musikbusiness-Kreuzworträtsel.
Ach, fantastisch.
Was ich selber entwickelt habe.
Und
es gibt auch ein Lösungswort, aber es gibt nichts zu gewinnen, das muss ich dazu sagen.
Ah, verdammt.
Es ist for fun.
Okay, verrückt.
Und ja, ich bin stolz drauf, dass das Magazin raus ist. Man kann es jetzt bestellen bei Low Budget High Spirit. Und dann schicken wir das umgehend raus, wie immer limitiert auf diesmal so gut 1000 Exemplare, die in Verkauf gehen. Better be quick.
Ja, KI ist nochmal ein ganz gutes Stichwort. Kann ich auch direkt mal ein bisschen Werbung für den nächsten oder übernächsten Podcast machen. Es gibt das große KI-Update, die große KI-Folge. Und zwar habe ich 2 absolute Experten am Start. Hanno Vierdack und Asterix Westphal, der schon mal in der Folge 150 und nochmal darüber hinaus einzeln am Start war. 2 Musikanwälte, die sehr unterhaltsam, also ich bin sehr gespannt, sehr unterhaltsam über KI fachsimpeln mit mir, der halt nur simpeln kann, aber nicht fach. Und ich hoffe, da kann ich mir noch ein bisschen Input holen. Es sei denn, du hast schon Fragen oder ihr habt schon Fragen, ja, das könnt ihr mir bei LinkedIn schreiben. Du hast vielleicht noch irgendwelche Fragen oder Anmerkungen, die ich mitnehmen sollte in dieses Gespräch.
Nee, Fragen nicht, aber das treibt mich auf jeden Fall stark um. Ich bin gespannt auf den Take von Asterix dazu, was so Rechte angeht. Habe ich jetzt auch aus den Texten von Markus und Jihoon aus dem Magazin schon auch so ein bisschen was mitgenommen, dass da durchaus für uns alle auch noch die Aufgabe besteht, sich da bestimmte Sachen zu erkämpfen oder nicht nehmen zu lassen. Ne?
Ja.
Simpel. Ja, treibt mich um.
Guter Punkt. Okay, gut. Eine Sache muss ich dich doch nochmal fragen, businessmäßig. Du hast ja nicht nur einen Newsletter, sondern du verschickst auch jeden Tag einen Song. Ein Song reicht. Wie läuft der? Wie läuft das Projekt?
Na, zum Glück verschicke nicht ich jeden Tag ein Song. Ein Song reicht ist ein Newsletter, wo spannende Menschen aus Kultur, Gesellschaft, Wissenschaft, Sport und vielen anderen Feldern ihren Lieblingssong empfehlen, und zwar diesen einen Lieblingssong. Ein täglicher Newsletter wird bei uns betreut vom tollen Martin Hommel, der das Projekt leitet und spielt. Deswegen habe ich damit zum Glück im Tagesgeschäft gar nicht so viel zu tun, würde ich nicht schaffen, und bin sehr dankbar, dass Martin das so gut macht. Und das läuft gut. Wir stehen jetzt bei, glaube ich, 12.000 Subscribes. Das wächst wow. jeden Tag. Bei gleichbleibend zufriedenstellend hohen Open Rates und Click Rates auf die Links, die da drin sind. Also diesen einen Song zum Beispiel auf YouTube oder auf Spotify. Und wir kriegen tatsächlich jetzt zum Beispiel auch, gerade heute haben wir so Screenshots aus einem Spotify for Artist von einem vorgestellten Band bekommen. Und da sieht man den Spike nach oben, den wir inzwischen auslösen, den sehen die Acts auch auf YouTube. Und wir sind sehr happy mit dem Format, weil da jetzt auch einfach wirklich quasi die Menge an Leuten oder die Art an Menschen irgendwie offen ist und dafür mitmacht, die wir uns so ein bisschen erträumt haben. Also für die älteren 90er Jahre TV oder 2000er Jahre TV geprägten, da macht dann zum Beispiel Bernhard Hohecker jetzt mit. Oder wir hatten jetzt Laura Freigang, die ist Fußball-Nationalmannschaft. Wir haben die Vize-Olympiasiegerin im Judo. Kevin Kühnert wird mitmachen, und das sind halt so, jetzt wird das so ein bisschen, jetzt wird das erst so richtig cool natürlich auch, ne? Weil die, dann sehen, wer schon mitgemacht hat, und dann steigt einfach so ein bisschen die Rate an, wenn jetzt hier der mitgemacht hat oder die, dann ist ja schon mal so ein bisschen Proof da, dann traue ich mir das vielleicht auch.
Wahnsinn, ja.
Und ja, so wachsen wir vor uns hin und justieren weiter, gucken, was wir machen können, und haben viel Freude an dem Projekt. Wahnsinn. Es ist ja auch erst 6 Monate alt, das ist ja ein Baby quasi.
Ja, Wahnsinn, wahnsinniges Ding. Wie läuft die Vermarktung?
Das geht jetzt auch langsam los. Wir kriegen jetzt immer wieder Mails von außen und haben aber auch einfach erstmal ein bisschen geschaut und gewartet, um unseren Inhalt anzupassen und irgendwie ein sehr gutes Produkt auch zu bauen, was die Leute irgendwie macht. Und bestimmte Milestones zu erreichen, wie zum Beispiel jetzt mal 5-stellige Subscriberzahl, die jetzt geknackt ist, und jetzt geht das so langsam los. Dazu kann ich vielleicht in einem Jahr dann mal so richtig was sagen,
wie das funktioniert. Ja. Super. Eine Frage, die mich ja so ein bisschen umtreibt, die betrifft eigentlich uns beide, aber ich habe immer so das Gefühl, bei dir vielleicht sogar noch mehr. Du hast ja gerade auch eingangs erzählt, beim Reeperbahn-Festival, klar, viele Termine gemacht. Ich stelle mir immer so die Frage, so das, was du da machst, das, was ihr da ja letztendlich auch macht, das bist ja nicht nur allein, aber das funktioniert natürlich unter Umständen ganz viel über deine Person oder halt über diesen Überbegriff Low Budget, High Spirit. Machst du dir auch manchmal so Gedanken darüber, wie du so als, in Anführungsstrichen Personal Brand, wirst du mir natürlich sagen, dass du das nicht so siehst, aber irgendwie ist es ja in gewisser Weise schon, dass du so dass du darüber gut funktionieren kannst und Projekte vorantreiben kannst. Also stellst du das schon so fest, dass du über das Reeperbahn-Festival gehst und dich Leute zum Beispiel deshalb ansprechen?
Ja, klar, du kannst das schon Personal Brand irgendwie nennen. So würden halt die Leute auf LinkedIn das ja auch nennen. Klar werde ich angesprochen auf dem Reeperbahn-Festival. Das ehrt einen natürlich auch, wenn Leute sagen, hier coole Newsletter, lese ich total gerne, mach weiter so. Ja. Ist zwar jetzt kein inhaltliches Feedback, was mich voranbringt, aber weißt du ja selbst, stärkt trotzdem in diffus und in gewisser Menge dann halt auch einfach deine Motivation, da dran zu bleiben und das zu machen, wenn du weißt, es wird irgendwie geschätzt. Dann mache ich mir aber wenig bis keine Gedanken um meine Personal Brand, weil dann würde mein Instagram-Feed quantitativ und auch qualitativ irgendwie anders aussehen. Und ich komme halt so, gerade habe ich das Gefühl, ich komme so einmal im Monat dazu, irgendwie was zu machen, und schreibe halt den Newsletter. Und ich glaube, dann ist auch eine bessere Strategie, also zumindest für mich halt einfach den Newsletter so gut wie möglich zu machen, weil das wird am Ende dann am meisten auf meine, in Anführungsstrichen, Personal Brand oder wie auch immer du das nennen möchtest, einzahlen. Ja. Zumindest ist das, was ich mir darunter vorstelle, kommt dem dann halt irgendwie viel näher, als wenn ich jetzt sage, jetzt bin ich mal auch noch ein Instagram- oder LinkedIn-Influencer. Das ergibt wenig bis keinen Sinn für mich. Für mich, ne? Das ist vielleicht anders, wenn jemand halt zum Beispiel Speaker-Jobs oder sowas oder Jobs in der Öffentlichkeit generell als Einkommen hat. Das ist ja bei mir nicht so. Ja. Ich habe ja quasi das Problem, dass ich quasi schon so viel Personal Brand habe, dass zwar alle fragen, aber ich sage ja immer nein.
Ja.
Außer einmal im Jahr zum Reeperbahn Festival oder einmal zu CO-Pop, aber viel mehr schaffe ich einfach nicht. Also Leute braucht auch nicht schreiben, man kann keine Radio-Interviews machen, ich kann nicht auf noch mehr Konferenzen fahren und so. Ich habe einfach keine Zeit, weil ich mache eigentlich was anderes.
Das ist wie bei Bodo Wartke. Der muss auch aussortieren.
Ja, und das macht mir aber natürlich auch nicht so wahnsinnig viel Freude, weil ich natürlich trotzdem eigentlich natürlich gerne irgendwie in einem Deutschlandfunk Kultur-Interview mal für die Branche sprechen würde und so. Aber A, können die oftmals auch nicht auseinanderhalten, für was man jetzt Experte ist. Man ist dann auf einmal für alles Experte und was nur irgendwie mit Musikindustrie zu tun hat, was ja überhaupt nicht im Ansatz der Fall ist. Und dann habe ich auch keine Zeit, weil ich habe eigentlich eine Agentur und einen Dayjob und Low Budget High Spirit ist halt so eine Passion und deswegen muss ich das jetzt auch nicht als Personal Brand spielen.
Ja. Hast du denn trotz allem das Gefühl, dass das, was du mit, also im Grunde genommen ist es ja so, ich würde sagen, es ist so ein Personal Curator Brand oder wie auch immer man du das nennst. Also du bist ja eigentlich so ein Kurator für diese vielen. Glaubst du, dass das trotz allem irgendwie einzahlt auf den anderen Job?
Ja, natürlich.
Ja?
Den Effekt gibt's schon, na klar.
Okay.
Das macht schon entweder Türen auf oder und sei es nur, dass es irgendwie ein Gesprächsthema ist, weil die Person, mit der du dann gerade sprichst, halt den Newsletter gelesen hat und man kann sich da irgendwie austauschen oder
interessant.
So. Und dann fängt man nicht so ganz von vorne an. Klar hilft mir das schon. Das hat mein Netzwerk doch stark vergrößert. Und hilft mir an bestimmten Stellen weiter. Und das nehme ich natürlich dankbar mit. Natürlich als Nebeneffekt, klar.
Ja, okay. Dann bedanke ich mich sehr herzlich, dass du Zeit hattest, mal wieder in den Redfield-Podcast zu kommen. Ich habe keine Fragen mehr. Ich bin soweit durch. Würde sagen, wir gucken mal, wann wir uns das nächste Mal treffen. Persönlich, wie auch hier vor dem Mikrofon. Und in der Zwischenzeit sollen wir Wetten abschließen, wie hoch das Helene Fischer-Album in die Charts einsteigt?
Ja, das braucht keiner von uns wetten. Also das ist wirklich eine Low-Hanging-Food, Alex. Was willst du da jetzt wetten?
Ich weiß nicht, was da noch.
Willst du bereit sagen, dass das nicht auf 1 einsteigt?
Ja, das stimmt natürlich. Vielleicht muss man wetten, wie viel Wochen.
Können wir gerne wetten, dann können wir gerne auch über einen sehr hohen Betrag wetten.
Für den Träger anzuzocken. Ja, wahrscheinlich müssen wir wetten, wie viele Wochen. Aber dann ist so die Frage, was dann eher endet. Der Redfield-Podcast.
Man kann eigentlich darauf vertrauen, dass das halt nicht so ein atemlos durch die Nacht-Ding wird, was quasi 4,5 Jahre sich in den Top 100 Single-Charts aufhält. Ist ja Weihnachtsmusik, ne?
Es ist Album-Charts. Also Album-Charts. Nee, es ist Kinderlieder. Also, ja. Es
sind Kinderlieder.
Nee, du, pass mal auf.
Dann kann es ewig drinnen bleiben im Zweifel. Ja.
Das stand letztens in der Musikwoche. Zu meiner Schande muss ich gestehen, ich kriege das jetzt leider nicht auf die Kette. Aber es gibt ja diese Album-Compilation, die so ewig lange drin ist, die 30 schönsten Kinderlieder oder so ähnlich.
Naja.
Die waren tatsächlich irgendwie 500 Wochen, glaube ich, oder sind immer noch drin. Ja.
Ja, ja.
Okay, keine Wetten. Naja, du, stimmt. Machen keine Wetten. Gut. weiterhin alles Gute.
Dir auch.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.
Vielen Dank fürs Dranbleiben und Durchhören. Wie immer gilt, Kommentare, Feedback, Meinungen auf LinkedIn sowie auf all unseren Kanälen sind herzlich willkommen. Insbesondere natürlich eure Fragen, sofern ihr die noch habt, in Richtung KI. Ich hatte erzählt, da gibt es demnächst eine große KI-Folge. Ansonsten, ich bedanke mich bei unserem Podcast-Partner Ticketmaster für die Unterstützung und wünsche euch noch ein paar schöne Tage. Macht es gut. Ciao.